Grüß Gott und willkommen zu Weltkirche aktuell, liebe Hörerinnen und Hörer, aus dem Studio des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not in München begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Die Türkei beschäftigt uns heute mal wieder, ein Land, in dem nur noch wenige Christen leben, aber auch ein ganz besonders wichtiges Land für die Christenheit insgesamt. Ist doch vieles, wovon wir in der Bibel lesen, auf dem Staatsgebiet der heutigen Türkei passiert. Und da ist es wichtig und auch richtig, genau hinzuschauen, wie es den Christen dort geht und vor allem, wie es um ihre Religionsfreiheit und Sicherheit bestellt ist. Gelegenheit dazu bietet das Paulusjahr, das in Kürze beginnt. Denn auch der große Völkerapostel, der ja bekanntlich in Tarsus geboren wurde, hätte heute einen türkischen Pass. Was es über dieses Paulusfest und die Lage der kleinen christlichen Herde zu wissen gibt, verrät uns gleich der apostolische Administrator für Anatolien und Vorsitzende der türkischen Bischofskonferenz, Bischof Professor Luigi Padovese. Grüß Gott, Herr Bischof, willkommen in unserer Sendung. Am 28. Juni wird Papst Benedikt XVI. In der römischen Basilika St. Paul vor den Mauern offiziell das Paulusjahr ausrufen. Bei Ihnen in der Türkei geht es schon eine Woche früher los. Bereits am 21. Juni wird das Jahr in der Pauluskirche in Tarsus eingeläutet werden. Wie wichtig ist den Christen in der Türkei dieses Fest?
Ja, wir sollen schon eine Woche vorher anfangen, weil wir am 29., 28. und 29. dann das große Fest in Antakya haben. So wie alle Jahre wird ein ökumenisches Fest stattfinden und leider man kann nicht gleichzeitig in zwei verschiedenen Orten. Jedenfalls bei dieser Fest in Tarsus werden die Bischöfe, katholischen Bischöfe der Türkei, Vertreter anderen Konfessionen und Riten und noch dazu staatliche Behörden der Türkei, die ein besonderes Interesse für dieses Fest gezeigt haben. Die Christen der Türkei sind doch auch alle eingeladen worden, zum Fest teilzunehmen. Und wir hoffen, dass viele, viele, viele kommen werden. Nicht bloß aus der Türkei, sondern auch aus verschiedenen Ländern. Es wird doch eine sehr starke Delegation aus Deutschland kommen.
Sie haben ja auch den türkischen Premierminister Erdogan eingeladen. Wird er denn kommen?
Ja, natürlich. Wir konnten den Premierminister nicht einladen. Man hat gesagt, er würde auch kommen, aber jetzt sind wir nicht 100% sicher. Ich hatte gestern die Möglichkeit, mit dem Präfekt von Mersin zu sprechen. Er sagte, im Laufe dieser Woche, der kommenden Wochen, dann werden die Namen bekannt von den staatlichen Behörden, die kommen werden. Jedenfalls, wie ich schon gesagt habe, ist die Interesse der türkischen Behörden für das Fest von Paulus sehr groß.
Ist das also auch ein Thema in den Medien zum Beispiel in der Türkei? Denn die Türkei, das muss man sich ja immer vor Augen halten, ist zu 99% ein muslimisches Land.
Ja, mehr als 99%. Die Interesse steigt. Ich war gestern zusammen mit dem Nuntius, mit dem deutschen Botschafter und mit dem Präsidenten der Bundesabgeordnete zuständig für Beziehungen mit anderen Ländern vom Bundesparlament. Wir waren zusammen in Adana, in Mersin und in Tarsus und wir haben die lokalen Behörden getroffen und unseren Wunsch dann auch geäußert, dass wir endlich eine Kirche in Tarsus haben. Momentan, wie Sie vielleicht wissen, wir zelebrieren innerhalb eines Museums. Aber wir möchten doch, dass die Pilger, die von der ganzen Welt kommen, nicht in einem Museum beten, sondern in einer Kirche.
Ja, das ist gerade in den letzten Tagen durch die Medien gegangen. Kardinal Meißner hat sich nochmal für den Plan stark gemacht. Glauben Sie, dass diesem Plan jetzt Vorschub geleistet werden kann, auch durch dieses Fest?
Ja, also ich muss sagen, nach den gestrigen Gesprächen waren wir alle sehr zuversichtlich und optimistisch. Also wir glauben schon, dass dieser Wunsch, ich würde sagen, dass dieses Recht von den Christen dann zur Geltung kommt. Also im Grunde genommen, wenn alle Religionen anerkannter sind und wenn für alle Religionen einen Platz geben soll, wo sie beten sollen, dass umso mehr in einer Stadt, in dieser Stadt, wo der Apostel Paulus geboren ist.
Viele Türken wissen wenig oder gar nichts über das Christentum. Und hinzu kommt ja, dass in vielen Medien oft ein völlig falsches Bild von den Christen gezeichnet wird. Erhoffen Sie sich durch das Paulus ja auch eine positivere Darstellung der Christen, des Christentums insgesamt?
Also eine positive Darstellung, ich hoffe sehr, weil Paulus hatte gewisse Werte, die für die ganze Menschen gelten, also Werte, die zum Humanismus gehören und wirklich die ökumenisch sind. Also die Anerkennung der menschlichen Würde, die Tatsache, dass alle Menschen, alle Rassen gleich sind vor Gott, dass es eine Vorsehung gibt, die die Geschichte der Menschheit leitet. Also alle diese Werte, die gelten wirklich für die ganze Menschheit. Und ich hoffe, dass Paulus gerade auch durch diese Werte als Apostel nicht nur der Christen, sondern Apostel der Menschlichkeit anerkannt wird. Das ist meine große Hoffnung. Und in diese Richtung haben wir uns auch schon vorbereitet. Wir haben als Titel dieses Paulusjahres hier in der Türkei Paulus, Bürger von Tarsus und Bürger von der Welt. Ne? Und die Bedeutung ist eben, dass die Werte, die er verkündigt hatte, die gelten nicht bloß für die Christen, sondern für alle Menschen.
Und wenn der große Apostel Paulus heute lebte, wie würde er sich Ihrer Meinung nach als Christ in der Türkei verhalten?
Ja, also ich glaube, er würde doch immer Christus, der Gekreuzigte, verkündigen, so wie er schon gemacht hat in der Vergangenheit. Aber gleichzeitig würde er doch anerkennen, dass alle Menschen so von Gott berufen worden sind. Also Apostel der christlichen Identität haben wir als Bischöfe geschrieben, aber gleichzeitig auch derjenige, der weiß, dass Jesus nicht bloß für die Christen gestorben ist, sondern für alle Menschen, die gerade auch deswegen eine Wert in sich tragen.
Zurück zum Paulusjahr. Was wird denn eigentlich alles geschehen im Verlauf dieses Jahres? Welche Aktionen sind geplant?
Ja, es wird viel gemacht. Also wir fangen am 21., am 22. dann mit einem großen Symposium über Paulus. Und dann werden verschiedene Pilgergruppen nach Tarsus kommen, die wir empfangen werden. Es gibt auch eine Pilgerschaft von den Jugendlichen aus der Türkei. Also wie gesagt, verschiedene Tätigkeiten werden da im Laufe des Jahres zustande kommen.
Herzlichen Dank bis hierher. Wie es den Christen in der Türkei geht, darüber sprechen wir nach der Musik. Herr Bischof, Sie haben kürzlich in einem Interview gesagt, das Fehlen jeglicher rechtlicher Anerkennung der Kirchen ist das zentrale Problem und das Hemmnis für jede weitere Stärkung des Christentums in der Türkei. Was heißt das konkret, rechtliche Anerkennung?
Rechtliche Anerkennung, dass wir als Gemeinde existieren dürfen. Es heißt nicht nur als physische, als einzelne Personen, sondern als Gemeinde. Das heißt, dass die Kirche einen Rechtsstatus erlangt. Das ist doch die einzige Möglichkeit, die wir haben, um ein Priesterseminar zu machen und die Möglichkeit, unsere Kandidaten auszubilden. Und die Zukunft für die Türkei und für die Kirche in der Türkei zu sichern, das ist doch ein Aspekt, aber es gibt viele, viele andere. Über dieses Thema könnte man wirklich stundenlang sprechen.
Was sind denn so weitere Probleme, die ganz konkret zum Beispiel Ihren persönlichen Alltag betreffen?
Ja, es sind doch verschiedene Arten. Also man kann sagen, im Grunde genommen, es gibt auch einen Kult der Religionsfreiheit. Man kann doch in die Kirche gehen und beten. Wir werden das nicht, wir haben keine Probleme. Aber wir brauchen die Möglichkeit, auch unseren Glauben nach außen zu zeigen. Und das ist ein bisschen schwierig noch.
Sie haben vor dem Türkei-Besuch von Papst Benedikt Ende 2006 der Hoffnung Ausdruck gegeben, dass diese Reise möglicherweise einen Wendepunkt in der Kirchenpolitik des Landes herbeiführen könne. Diese Hoffnung hat sich ja noch nicht ganz erfüllt. Hat der Papstbesuch dennoch etwas Positives bewirkt?
Ja, also der Papst ist jetzt in der Türkei mehr positiv gesehen als vor seiner Reise. Und das ist doch einen gewissen Gewinn, ich würde sagen, ja. Aber was uns betrifft, also was die juristische Lage der Kirche betrifft, das hat sich nicht viel geändert, ja.
Herr Bischof Padovese, bei dem Papstbesuch, über den wir gerade gesprochen haben, zu der Zeit standen Sie noch unter ständigem Polizeischutz, weil ja auch in der Zeit vorher Übergriffe stattgefunden haben. Ein Priester von Ihnen, Andrea Santoro, ist wenige Monate zuvor damals ermordet worden. Wie ist die Lage eigentlich jetzt? Ist es immer noch so?
Ja, ich bin noch unter Polizeischutz. Ich kann mich nicht bewegen. Also ich muss immer mit meinem Polizist. Dazwischen ist eine freundliche Beziehung auch entstanden. Ja, aber anscheinend von der Seite der türkischen Behörden hat doch noch ein bisschen Angst, dass es etwas geschehen kann. Ich bin doch unter Schutz. Einige Kirchen sind noch unter Schutz, ja, zum Beispiel in Samsun. Nicht die Person des Pfarrers, sondern die Kirche ist unter Polizeikontrolle. Ja. Es ist so, wir leben an und für sich ziemlich ruhig, aber es könnte immer etwas geschehen. Daher verstehe ich auch diese Interesse von der Seite, von staatlichen Seite, dass wir beschützt wir sind. Ja.
Was sind denn das für Gruppierungen, die da Hass auf Christen haben und wer schürt diesen Hass?
Es gibt noch einige Gruppen, kleine zum Glück, die xenophobe Gefühle weiter haben, den Christen gegenüber. Es sind, wie gesagt, nicht sehr viele. Es gibt aber, und man muss immer sehr vorsichtig sein. Und ich glaube, besonders in diesen letzten Jahren, gerade weil dieser harte Nationalismus an Kraft ein bisschen verloren hat, deswegen braucht man die Gestalt der Feinde darzustellen, ja. Und diese Gruppen und diese Leute zu kompaktieren. Man muss noch dazu sagen, der Krieg in Irak, was in Afghanistan geschehen ist oder geschieht, was in Palästina geschieht, das trägt auch dabei, dass ein negatives Bild von westlicher Seite. Also dann werden Westen und Christen vergleicht, so dass alles, was vom Westen kommt, ist christlich. Und wenn vom Westen negative Seite sind, dann doch werden auch die Christen so angeschuldigt.
Ja, also ein weit verbreitetes Problem, glaube ich, in vielen islamischen Staaten, diese Gleichsetzung von Westen, von westlicher Kultur und Christentum. Und auf der anderen Seite gibt es Kreise, die sagen, ja, wer Türke ist, der hat Moslem zu sein. Kommen wir mal auf die innenpolitische Lage in der Türkei zu sprechen. Ja. Das ist ja zurzeit sehr interessant und brisant, diese Kopftuchdebatte, die es dort gibt. Wie sehen Sie diese Auseinandersetzung, die ja auch ein Ringen um den zukünftigen Kurs der Türkei bedeutet?
Ja, also es ist doch schwer zu sagen, aber ich vermute, dass die AKP, also die regierende Partei, wird als illegal dann auch verurteilt und anscheinend wird, so wie es schon geschehen ist, im Laufe der türkischen Geschichte eine neue Partei zustande kommen, bis dass die Richter diese negative Urteil gegeben haben, zurücktreten. Es sind doch Vermutungen, die ich sage. Ich kann nicht präzise prognostizieren, wie die Zukunft sein wird. Ja, aber sicher, es gibt momentan eine gewisse Spannung von zwei Konzepten von Laizität. Und man vermutet, dass doch die AKP, die Partei, die regiert, auch gewinnen wird. Vielleicht nicht jetzt. Und nicht gegen, was die Richter entschieden haben, sondern im Laufe der Jahre. Sie haben doch die Mehrheit innerhalb des Parlaments. Ja, das ist doch sehr wichtig zu betonen. Ja.
Nochmal kurz zurückzukommen auf die Übergriffe, die es gegeben hat. Da hat hier natürlich der Fall der Ermordung der drei Mitarbeiter eines protestantischen Verlagshauses besonders hohe Wellen geschlagen. Den Prozess, den hat man dagegen weniger aufmerksam verfolgt. Sind die Mörder eigentlich inzwischen bestraft worden?
Ja, man sieht, dass gewisse Bindungen gab. Also nicht nur die Täter, sondern hinter den Täter einige haben sich versteckt, ja. Und zum Glück ist das Prozess ein offenes Prozess, ja. Nicht so wie in der Fall von Don Andreas Santor, wo der Junge so minderjährig war. Deswegen ist das Prozess so mit geschlossenen Türen geführt worden. Ja, und ich glaube, allmählich kann man auch doch die Wahrheit auftauchen und werden auch als schuldig gefunden, nicht bloß die Täter, sondern auch diejenigen, die das
unterstützt. Die Hintermänner,
haben.
Ja.
Ja.
Sie hören Weltkirche aktuell. Die Lage der Christen in der Türkei und das bevorstehende Paulusjahr sind heute unser Thema. Wir sprechen weiter mit Luigi Padovese, dem Vorsitzenden der türkischen Bischofskonferenz. Herr Bischof, Sie sind von Haus aus, kann man sagen, Wissenschaftler. Sie waren bis 2004 in Italien Professor für Patrologie, also für die Kirchenväter, bis Sie dann in die Türkei berufen wurden. Jetzt wirken Sie in einem Land, das für die Geschichte des Christentums von so besonderer Bedeutung ist. Was sollte in aller Kürze der Zeit jeder Christ über die Geschichte des Christentums dort wissen?
Ja, dieses Land ist für uns sehr, sehr wichtig aufgrund der Geschichte und der Ereignisse, die hier stattgefunden haben. Ich meine, ich habe schon mehrere Male gesagt, den Wurzel des Christentums kann man doch in Palästina, in Israel finden, aber der Baum ist doch in der Türkei groß gewachsen, ja. Und wir sind die Träger der Zweige, die in der ganzen Welt zerstreut sind, ja. Aber man kann nicht diese Vergangenheit vergessen, glaube ich, weil ein Mann ohne Vergangenheit ist auch ein Mann ohne Zukunft, ja. Und wir brauchen diese Bindung zur Geschichte, weil gerade diese Geschichte hat noch so viele Schätze. Und ich glaube, manchmal sehe ich, dass das Problem der Christen liegt auch darin, dass sie nicht wissen, auf welchen Fundamenten ihren Glauben einen Stützpunkt hat. Ja. Man soll mehr in die Geschichte, mehr in der Erfahrung der Menschen, die vor uns gelebt haben, hineingehen, um nicht die gleichen Fehler zu machen, zum Beispiel, aber um die Tiefe auch des Christentums zu erfahren, gerade durch andere, die vor uns gelebt haben und die Liebe zu Christus und zur Kirche auch so gezeigt haben. Wenn wir in unserem Kalender schauen, können wir doch feststellen, dass viele, viele, viele von Heiligen und Märtyrern, die wir fast jeden Tag verehren, die sind doch in diesem Lande geboren und die haben hier gelebt, ja, Heilige und Märtyrer. Ja. Also wir sind diesem Lande schuldig, um so zu sagen, und das soll man nicht vergessen.
Die Türkei hat viele Heilige vorgebracht. Sie ist ein Land der Bibel. Vieles, was in der Bibel geschrieben steht, ist auf dem Staatsgebiet der heutigen Türkei geschehen. Das haben wir eingangs schon festgehalten. Die Türkei hat aber auch danach eine lange christliche Tradition besessen, auch über dieses ominöse Jahr 1453 hinaus. Was hat denn eigentlich diesen Niedergang des Christentums herbeigeführt, und haben Sie einige Zahlen für uns, die das belegen?
Ja, also das Christentum ist immer in der Türkei geblieben. Und sicher, vor 100 Jahren ist die christliche Minderheit kleiner geworden aufgrund der politischen Wandlungen, die zustande gekommen sind. Ja. Jedenfalls, wir sind noch da und wir sollten doch immer da bleiben als Samen, als Hefe in diesem Teich. Ich würde sagen, ich kann nicht vergessen, dass einer meiner Vorgänger Papst Johannes der 23. war. Und er hat in diesen 10 Jahren, in denen er hier gelebt hat, immer mit Hoffnung auf die Zukunft geschaut. Ja. Wir sollten doch diese Haltung bewahren, würde ich sagen.
Ja.
Weil man muss doch denken, dass die Geschichte der Menschen von Gott doch auch geleitet wird. Das liegt nicht allein in unseren Händen, sondern auch in den Händen Gottes. Und das ist, was uns manchmal tröstet und manchmal uns Zuversicht gibt, um weiterzugehen und dann nicht unter dem Pessimismus zu versinken.
Sie sagen ja auch, dass es immer nur kleine Gruppen sind, die Atmosphäre verderben zu Ungunsten der Christen. Grundsätzlich gäbe es schon eine Dialogbereitschaft, und Sie sind darin sehr engagiert und haben an Ihrem Bischofssitz in Iskenderun gar ein Dialogzentrum gegründet. Wie sieht denn dieser Dialog konkret aus und wer sind Ihre Dialogpartner?
Es gibt innerhalb des Islams eine Bereitschaft zum Dialog. Ja. Der Islam in der Türkei ist doch wohl bunt, sehr pluralistisch, geleitet von verschiedenen Strömungen. Und es gibt auch gewisse Orientierungen, die zu einem Dialog bereit sind. Man muss sie entdecken. Und gerade diejenigen, die eine tiefere Erfahrung Gottes gemacht haben, ich denke zum Beispiel an diese Bewegung von den Sufi, die in der Türkei schon seit Jahrhunderten eine lange Tradition haben. Mit diesen Muslimen ist doch der Dialog sehr, sehr positiv, und bei diesem Dialog fallen viele, viele, viele Grenzen.
Eine weitere große Herausforderung für die Kirche ist die Inkulturation, also das Heimischwerden in der türkischen Gesellschaft. Wie wollen Sie das erreichen?
Ja, verschiedene Art. Also ich muss leider eingestehen, dass im letzten Jahrhundert und schon vorher hat man nicht versucht, ein türkisches Christentum zustande zu bringen. Das Christentum wurde doch in der Türkei auch von den großen Mächten, also Nationalmächten, so wie Italien, wie Frankreich, wie Deutschland, wie England, ja, unterstützt, ja. Und wir haben auch diese Unterstützung bezahlt, indem das kein türkisches Christentum, wie gesagt, geboren ist. Ja, um türkisch, um Christ zu werden, sollte man vor 70, 80 Jahren Französisch sprechen oder Italienisch. Es fehlte eben diese Inkulturation. Und Papst Johannes der 23. hat angefangen vor 70, 80 Jahren, na, mit diesem Prozess der Inkulturation, indem dass er innerhalb der Liturgie einige Gebete auf Türkisch eingeführt hat. Ja. Aber das Prozess muss man doch nachfolgen. Es gibt noch viel zu tun, obwohl ich sehe, dass zurzeit gibt es dieser Versuch, alles auf Türkisch zu übersetzen und den Leuten, den türkischen Leuten nahezubringen.
Ja, also das Heimischwerden, eine wichtige Aufgabe, aber auch ein langwieriger Prozess. Gibt es weitere Aufgaben, die wichtig sind oder werden?
Ja, also wichtig sind, dass wir eine Stimme innerhalb der Gesellschaft haben. Wir sind doch eine Minderheit, ja, aber ich glaube, wir sollen doch immer anwesend sein. Und wir gehören auch zur Türkei als Christen. Und auch wenn wir jetzt ganz, ganz wenige sind, unsere Stimme muss man doch hören lassen. Und ich meine, wir sollen nicht missionieren, indem dass wir glauben, wir sollen alle Seelen retten, weil Gott hat seine eigene Wege. Aber wir sollen doch das wahre Bild des Christentums anbieten. Es heißt, ein Bild, in dem die Liebe der Nächsten anwesend ist, was manchmal nicht deutlich ist, weil manchmal denkt, dass Westen und Christentum gleich sind und die Laster des Westens im Grunde auch zu den Christentum zugeschrieben sind. Man muss doch eine klare Trennung machen zwischen Westen und Christentum.
Ja, also es gibt noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten und es ist wichtig, dass die Christen in der Türkei eine Stimme bekommen und da können auch die Menschen hierzulande helfen, denn viele Menschen aus Europa reisen ja in die Türkei, wissen aber oft gar nicht, wie viele Kirchen oder christliche Begegnungsstätten es dort gibt. Wie ist es denn bei Ihnen in Anatolien? Sind Gäste bei Ihnen willkommen?
Ja, aber natürlich, besonders in diesem Jahr. Und ich freue mich zu sehen, dass jetzt fast jeden Tag eine Gruppe zu mir kommt und die möchten eben auch die Stimme des Bischofs hören. Ja, und ich bin immer bereit, die Realität unseres Christseins in der Türkei darzuschildern. Ne? Ja, man muss nicht so vorübergehend ohne einen Kontakt zu den Gemeinden oder mindestens zu Personen, die hier leben, und die ihre eigene Erfahrung auch so geben. Also Türkei ist doch ein schönes Land, aber man muss auch nicht vergessen, dass ein Land auch, wo Christen leben.
Ja, und die Christen dort sind willkommen. Nähere Angaben dazu, wie man ihnen begegnen kann, mache ich Ihnen gleich noch. Herr Bischof Padovese, ich sage ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne gemacht und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, ja.
Das war Weltkirche aktuell. Wir sprachen mit Professor Luigi Padovese, dem apostolischen Vikar von Anatolien und Vorsitzenden der türkischen Bischofskonferenz. Bischof Padovese hat es angesprochen, Touristen, Pilger oder auch Wissenschaftler sind der katholischen Kirche in der Türkei herzlich willkommen. Aufnahme können Sie dort in gut eingerichteten Gästehäusern finden, zum Beispiel im Zentrum für biblische patristische Studien, das jetzt kürzlich nach Don Andrea Santoro benannt worden ist, oder aber auch im Haus Mariens Aufnahme. Beide Häuser verfügen über Konferenzsäle, sie sind also bestens auch für Pilgergruppen ausgerüstet und beide liegen in unmittelbarer Nähe der biblischen Orte Antiochien, Tarsus, Urfa. Und auch Syrien ist nicht mehr fern. Kommen Sie bei Interesse einfach auf Kirche in Not zu. Wir stellen Ihnen dann gerne den Kontakt zu Bischof Padovese her. Anruf genügt hierfür unter der bekannten Nummer 089 für München und dann 760-7055. Zwei Leseempfehlungen möchten wir Ihnen auch noch geben. Für alle Türkei-Pilger empfiehlt sich das Buch Konstantinopel, ein Reiseführer für Christen. Es ist verfasst von unserem Türkei-Experten Professor Rudolf Grulich. Lassen Sie sich durch den Titel nicht irre machen. Das Buch handelt nicht nur von Konstantinopel. Es ist eine kleine Zeitreise durch die christliche Geschichte der Türkei und beinhaltet außerdem die Adressen und Telefonnummern aller christlicher Kirchen in der gesamten Türkei. Von Professor Grulich ist gerade auch ein neues Buch erschienen. Dieses trägt den Titel »Christen unterm Halbmond« und ist beim St. Ulrichs Verlag erschienen, Kostenpunkt hierfür 16,80 €. Und vergessen Sie bei Ihrer Reise bitte auch nicht die Kinderbibel von Kirche in Not, entweder auf Türkisch oder in den Sprachen der Minderheiten dort. Das kann man immer wieder nur empfehlen. Sie machen den Christen dort eine große Freude, bringen ihnen die frohe Botschaft, und man darf nie vergessen, dass auch viele Christen in der Türkei kaum etwas über ihren Glauben wissen. Nächste Woche schauen wir nach Skandinavien. Auch dort leben in der Diaspora Katholiken, eine kleine Zahl zwar nur, die aber beständig wächst. Georg Müller, der Bischof von Trondheim, wird uns dieses Phänomen dann näher bringen. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind. Machen Sie's gut. Einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen aus dem Studio von Kirche in Not in München Ihr Volker Niggewöhner.